Wir sind beim dritten Teil unseres Seminars. Was heißt Christsein? Wir haben schon gehört, der Christ und Christus als das Erste und Grundlegende, der Christ und das Leiden ist das, was auch untrennbar zum Christsein dazugehört nach der Heiligen Schrift. Und nun zum dritten und abschließenden Teil, der Christ und der Sieg. Kennen Sie das auch, liebe Geschwister? Ein schwaches, kraftloses Christsein. Man taumelt von einer Sünde in die andere, bittet um Vergebung, dann kommt eine neue Sünde, dann wieder Vergebung, neue Sünde und so weiter. Gibt es eine Änderung, gibt es Hoffnung in diesem Zustand? Gibt es einen Sieg? Dazu betrachten wir zunächst einmal den Ernst der Sünde, was Sünde überhaupt bedeutet. Im Deutschen hängt es ja mit Absonderung zusammen, das deutsche Wort Sünde. Das heißt Trennung, getrennt sein von Gott, dem Quell des Lebens, dem Schöpfer der Welt und des Menschen. Im Griechischen hat es verschiedene Bedeutungen, Zielverfehlung und Ungerechtigkeit und auch Unglaube und gegen Gott stehen und all solche Zusammenhänge. Nun, ich möchte jetzt uns aus dem Wort Gottes einige Verse lesen, aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. 1, Vers 5 bis 2, Vers 6, 1. Johannesbrief, nicht Evangelium, sondern 1. Johannesbrief. Und hier lesen wir jetzt miteinander ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Gott, im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist der Fürsprecher, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Und die Folge dann in den nächsten Versen, dann die Liebe zu den Geschwistern, dass ihr einander lieben sollt, das zentrale Gebot hier, wo sich dann der Glaube in der Liebe auswirkt. Nun nochmals, diese Verse möchte ich entlang gehen mit uns, in aller Kürze. Nachher wird auch der Bruder Johannes uns noch etwas sagen. Und möchte ich auch noch Raum lassen, auch vielleicht, wenn sonst noch jemand was sagen möchte. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Nun, Gott ist Licht, so rein und hell, dass nichts Unreines und Finsteres in seine Gemeinschaft kommen kann. Und Sünde ist eben Finsternis, ist Unreinheit. Deshalb, der heilige Gott kann keine Sünde in seinem Reich dulden. Und deshalb hat er einen Weg ermöglicht, um die Sünde völlig hinwegzunehmen in seinem Sohn Jesus Christus. Nicht aus eigener Kraft in unserem fleischlichen Leben, aber durch seinen geliebten Sohn, der sich für uns hingegeben hat. Wir haben es gestern und auch heute Morgen gehört, das Opfer auf Golgatha. Nichts Unreines kann Gemeinschaft mit Gott haben, nur der reine Sohn und diejenigen, die durch ihn gereinigt sind. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das soll wohl heißen dann, wenn jemand sagt, er ist Christ oder Christin und in der Finsternis wandelt, so lügen wir, tun nicht die Wahrheit, dann sind wir nicht in der Gemeinschaft, in der völligen Liebesgemeinschaft mit Gott. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, dass wir die Sünde im Licht Gottes erkennen, der durch sein Wort unser Gewissen schärft, und sie dann bekennen sollen vor Gott. Es kann auch eine Hilfe sein vor Menschen, vor einem Seelsorger. Entscheidend aber vor Gott, dem Herrn, dass wir da nichts zurückhalten. Denn Gott, der Augen hat heller als Feuerflamme, der alles durchleuchtet. Vor ihm können wir nichts verbergen, was in unserem Herzen ist. Und wir sollen und dürfen ihm alles bekennen. Das ist doch wunderbar. Und dann erfolgt die Reinigung, wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn wir in der Buße uns zu ihm wenden und seine Gnade und Liebe annehmen. Und das geschieht, wie wir auch gesungen haben, durch das Blut Jesu Christi. Hier steht es, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wie hieß es nochmal, welche Nummer war es? 222. Wenn wir das nochmal hier lesen, ist eine wunderbare Dichtung auch hier über dieses Blut Jesu. Möchtest du los sein vom Banne der Sünde, ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Komm, deine Seele, den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Wir werden vielleicht nochmal auf ihn kommen dann. Das Blut des Sohnes Gottes macht uns rein von aller Sünde. Nun aber ein wichtiger Vers, der auch hier in meiner Lutherbibel fett gedruckt ist, bei Ihnen vielleicht auch. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, als fleischliche, natürliche Menschen können wir niemals sagen, wir seien sündlos, wir seien perfekt, wir seien ja so gut und bräuchten keinen Erlöser. Das ist die größte Sünde, der Hochmut, nämlich, wenn man das sagt. Ich habe auch schon darauf hingewiesen. Der Hochmut als die Wurzel aller Tatsünden dann. Da machen wir uns selber etwas vor und den anderen auch, wobei wir vielleicht den anderen weniger vormachen können als uns selber manchmal. Andere Menschen sind ja oft viel kritischer, als wir mit uns selber sind. Sich selber sieht man meistens in besserem Licht oder will es gern sehen. Aber wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, ich bin auch nicht besser von Natur aus. Ich bin nur besser dran durch die Erlösung Jesu Christi und dadurch, soweit ich in ihm lebe, kann ich auch besser handeln und denken und leben, aber nicht aus eigener Kraft. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Als fleischliche Menschen sind wir niemals sündlos. Gnade empfangen wir nur durch Jesus, den Heiland. Und deshalb gilt es, was in Vers 9 uns ja nahegelegt oder wozu wir aufgefordert werden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen vor Gott und vielleicht auch mit Hilfe eines Seelsorgers, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also ehrlich sein vor sich selber, erkennen, dass wir verlorene Sünder, verlorene Menschen sind im Angesicht des heiligen Gottes, der Licht ist, der keine Finsternis in seiner Nähe dulden kann, in seiner Gemeinschaft dulden kann. Und der unsere Sünde gewissermaßen hinwegbrennt durch das Blut seines Sohnes und durch sein reinigendes Feuer, jetzt aber bildlich verstanden, nicht irgendwie jetzt als Fegfeuer oder ähnliches. Aber durch seine Liebe, die sein Sohn am Kreuz für uns erwiesen hat, durch sein Opfer. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also das ehrliche Bekennen, das führt zur Vergebung und zur Reinigung. Nochmals wird betont, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und das steht ja ganz klar in Römer 3, Vers 10 bis 18. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das sagt Gottes Wort ganz deutlich. Es soll sich keiner vormachen, ich brauche keinen Heiland. Wir brauchen ihn alle und keiner kann ohne ihn in den Himmel kommen. Sollen wir das lesen? Ich denke, das ist doch hoffentlich sehr bekannt. Römer 3, 10 bis 18, vielleicht doch einige Verse daraus. wenn es doch nicht alle kennen sollten. Wie denn geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und immer vom natürlichen Wesen her gedacht jetzt. Da kommen Beispiele. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich, Ottern gibt es unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen, und so weiter und so weiter. Und dann heißt das in Vers 20, kein Fleisch ist durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht. Und dann in Vers 28, der entscheidende Vers hier in Römer 3, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der Glaube an den Herrn als die einzige Basis zur Rechtfertigung, zur Erlösung und auch zur Heiligung. Nun Kapitel 2, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel, was der Apostel Johannes und was Gott selber mit uns hat. Er will, dass wir nicht sündigen. Sünde kann Gott niemals gefallen, in welcher Form auch immer, ob es in Gedanken, Worten oder Taten ist. Aber Gottes Wort ist so realistisch, weil er um unser altes fleischliches Wesen weiß, das immer gegen den Geist auch streitet, leider Gottes. Und wenn jemand sündigt, sagt er deshalb, und das geschieht nun doch auch immer wieder, auch in unserem Leben. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Man kann sagen, der einzige Gerechte, der eben unsere Ungerechtigkeit hinwegnimmt, indem er als der Sündlose für uns Sünder starb. Also nicht sündigen, das sollte das Ziel sein unseres Lebens, aber das können wir nur in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir gefallen sind und gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher, einen, ja, modern würde man sagen, einen Rechtsanwalt, der uns verteidigt vor dem Gericht Gottes, der dazwischen tritt und sagt, ich bin für ihn eingetreten am Kreuz auf Golgatha, ich habe ihn oder sie erkauft mit meinem teuren Blut. Aber diesen Anwalt, das ist ein moderner Begriff, aber diesen Fürsprecher, den sollten wir dann auch, ja, angerufen haben. Mit ihm sollten wir in der Gemeinschaft stehen, sonst kann er uns nicht helfen. Aber er ist nicht nur der Fürsprecher, der für uns eintritt, sondern noch mehr. Er selber ist ja die Versöhnung. Er sagt, ich verteidige dich, und er sagt aber auch, ich bin auch für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe das Opfer sogar gebracht. Ich habe deine Schuld abbezahlt. Also er spricht uns frei oder sorgt für den Freispruch durch Gott seinen Vater und hat auch das Opfer selber gebracht, um uns frei zu kaufen vom Gericht Gottes. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass die ganze Welt jetzt automatisch erlöst ist. Aber es heißt, dass er die Grundlage gelegt hat, dass alle Welt die Erlösung annehmen darf und ja für sich erfahren darf, wer dieses Geschenk annimmt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Merkt ihr, erst ist die Versöhnung grundgelegt, die im Glauben angenommen wird, und dann halten wir die Gebote als Frucht des Glaubens, nicht als Voraussetzung für die Erlösung. Da zeigt sich dann die Nachfolge Jesu Christi, dass wir die Gebote aus Liebe und Dankbarkeit halten für das, was er vollbracht hat. Also nicht, um erlöst zu werden, die Gebote halten, sondern weil wir erlöst und erkauft sind. Nicht als Voraussetzung der Erlösung, sondern als Folge und als Frucht. Sonst wird es zur Werkgerechtigkeit, und wir können keinen Zentimeter hinzufügen zum Erlösungswerk Jesu Christi. Das wäre schon wieder menschliche Werkgerechtigkeit und Selbsterlösung. Auch wenn es nur 1% wäre, wäre schon zu viel, wenn wir etwas hinzutun könnten. Aber wir tun dann Gutes als Frucht der 100%ig erfolgten Erlösung. Da ist eine ganz neue Qualität des Lebens geschenkt, und aus dieser neuen Qualität des Lebens heraus können wir dann Früchte bringen. Versteht ihr? Als Folge. Das ist auch das, was Apostel Paulus immer wieder betont und was gerade auch Martin Luther so wichtig wurde, diese Erkenntnis. Ja, und dadurch hat er hat Gottes Wort selber uns freigemacht von diesem Leistungsdruck, uns selber erlösen zu müssen, wie es ja manche Christen immer noch meinen, ich muss jetzt das tun und jenes tun. Nein, wenn wir es aus Liebe und Dankbarkeit tun für das Geschenk der Gnade und der Erlösung, dann ist es ganz anders, als wenn wir uns zwingen müssen, ich muss mich jetzt erlösen und krampfhaft noch da ein Werk und dort ein Werk. Nichts gegen die guten Werke, aber dann immer nur als Folge des Glaubens und nicht als verkrampfte Werkheiligkeit. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wir kennen ihn schon, wir stehen in der Gemeinschaft mit ihm und er wirkt durch uns die guten Werke. Das geistliche Geheimnis Hudson Taylors, wir hatten dieses Buch schon mal gelesen, des bekannten China-Missionars Hudson Taylor, hat auch mit der Liebenzeller Mission, glaube ich, zu tun. Nicht? China-Inland-Mission hieß es doch auch früher. Und er hat auch viel tun wollen aus Aktivismus, aus Werken heraus, bis er erkannte, nicht ich muss es tun, sondern Christus in mir, dieses Geheimnis. Ihn, den Herrn in mir wirken lassen, durch mich hindurch wirken lassen. Dann kann ich ein fröhliches Christsein leben und muss mich nicht abkrampfen und immer die Angst haben, jetzt genüge ich noch nicht, jetzt habe ich noch nicht genug gebetet und gewirkt. Der Herr, der betet selber durch mich und wirkt selber durch mich, wenn ich in der Gemeinschaft, in der Liebe mit ihm stehe. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Also der Glaube soll auch Früchte bringen. Man kann jetzt zunächst mal an die 10 Gebote denken. Wer kann die denn aufsagen? Ja, das ist jetzt gut. Er hat es zusammengefasst. Er hat das doppelte Liebesgebot zitiert. Gott den Herrn lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ist zusammengefasst, ja. Also in dieser Liebe, keine Allerweltsliebe, aber eine konkrete Liebe zu Gott und dann auch zum Nächsten. Und die 10 Gebote natürlich in erster Linie, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Kein Bildnis machen, den Feiertag heiligen, Eltern ehren, nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, nicht begehren deines Nächsten Haus, Besitz, Frau, Hab und Gut und so weiter. Also ich hoffe, dass ich jetzt keins vergessen habe. Aber so, das sind, denke ich, wesentliche Inhalte. Den Namen Gottes nicht missbrauchen, richtig? Und ja, das wird im Liebesgebot, im doppelten Liebesgebot Gott und die Nächsten zusammengefasst. Da wirkt sich dann aus. Und für Christen geht ja dann auch noch die Bergpredigt noch weit darüber hinaus, ja, wo das dann nochmal vertieft wird. Und zwar vom Glauben her, dass wir nicht nur das, was die Welt auch versucht, nicht zu töten, nicht zu stehlen, ja, sondern eben den Nächsten zu lieben dann wirklich und noch nicht mal in den Gedanken ihn zu hassen, was auch schon Tötung ist. Und den Feind zu lieben, ja. Ja, das ist richtig, ja, den Feind zu lieben. Da ist der Herr Jesus noch weiter drüber hinausgegangen dann und hat es auch ermöglicht. Er hat es dann ermöglicht, indem er diese Kraft durch seinen Heiligen Geist dann, durch sein Opfer uns schenkt. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, hat uns der Herr. Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Da haben wir es, was der Peter Christian sagte, das Liebesgebot, die Liebe vollkommen in uns. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das ist ein hoher Maßstab, liebe Geschwister. Aber eben aus seiner Kraft, nicht aus eigenem Bemühen. Soweit einiges. Vielleicht kannst du auch noch was ergänzen nachher, Johannes, oder auch andere Geschwister, zu diesen Versen aus 1. Johannes, anderen Stellen. Jetzt möchte ich noch mal etwas sagen über die Sünde, über die wir ja den Sieg durch den Herrn geschenkt bekommen. In welcher Form und in welchem Umfang werde ich dann auch noch sagen, zu sagen versuchen. Aber was eigentlich ist Sünde? Nun, es ist, wie gesagt, die Trennung von Gott. Der Mensch will selber wie Gott sein. 1. Mose 3, 1 bis 5. Wir haben es heute Morgen gehört, die vierfache Versuchung der Schlange, des Satans, Gottesleugnung, Leugnung der Gebote Gottes, sich an die Stelle Gottes setzen, sein wollen wie Gott. zu sagen, man sei unsterblich aus eigener Kraft und Bewusstseinserweiterung suchen, eure Augen werden aufgehangen, hier die Wurzel der Sünde grundgelegt beim Sündenfall. Das wiederholt sich ja auch in jedem Leben, diese Versuchungen. Und Sünde kann dann, als Wurzel ist sie diese Hochmutsünde, sich an die Stelle Gottes setzen zu wollen. Daraus erwachsen dann die Einzelsünden, die Tatsünden. Und Sünde kann sich dann in verschiedensten Formen äußern praktisch. Sie kann ja in leerem Gerede sich zeigen, Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht? Leider. Ja, das sollten wir uns alle immer wieder in die Zucht des Herrn nehmen lassen. Dann auch die Verachtung anderer Menschen, Sprüche 14, 21, wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Dann auch dumme Gedanken, Sprüche 24, Vers 9, das Vorhaben des Toren ist Sünde, der Tor ist immer der Narr in den Sprüchen, und der Spötter ist den Leuten ein Gräuel. Vor allem aber auch der Unglaube, Römer 14, 23. Wer dabei zweifelt und dennoch ist, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das ist übrigens eine wichtige Regel, wenn wir Zweifel haben, soll ich jetzt dieses tun oder lieber nicht als Christ. Liebe Geschwister, wenn ihr daran zweifelt, dann tut es lieber nicht. Denn was nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde. Wenn es eine Sache gewiss ist im Glauben, ich diese Erkenntnis habe vom Wort Gottes, dann darf ich es frohen Gewissens tun. Wenn ich aber zweifle, ein böses Gewissen dabei habe, ist das jetzt Sünde oder nicht, dann ist der sicherere Weg, dann lasst es lieber bleiben. Denn was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Und dann noch vieles weitere könnte man sagen, etwa auch die Übertretung des Gesetzes Gottes. 1. Johannes 3, Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und vieles weitere. Auswirkungen der Sünde, dazu auch nur einiges, Wesentliche. Vor allem ist sie zerstörend. Sie zerstört unsere Beziehung mit Gott, dem Herrn. Sie betrübt den Heiligen Geist, der sich dann vielleicht auch wieder völlig aus unserem Leben zurückzieht, wenn die Sünde, wenn man darin beharrt und sich wieder in die Welt verliebt, sage ich mal. Aber welche Folgen hat die Sünde? Im Psalm 34, Vers 22 heißt es, den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Oder in Sprüche 8, Vers 36, wer aber mich verfehlt, und Sünde ist ja auch Zielverfehlung, Gott zu verfehlen, der das Ziel unseres Lebens sein sollte. Wer aber mich verfehlt, spricht Gott, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Zerstörung und Tod. Und der Tod kann nun körperlich und geistlich eintreten durch Sünde, auch körperlich. Man denkt an Hananias und Sapphira, den Heiligen Geist und Gott, was übrigens hier gleichgesetzt wird in der Apostelgeschichte, in der Stelle, belogen haben. Sie wurden mit einem Schlag getötet, ganz grausam. Wenn das heute auch so wäre, wer würde da vielleicht noch am Leben sein? Aber Gott hat hier sicherlich ein warnendes Beispiel setzen wollen in der Urgemeinde, dass man Gott nicht belügen soll. Der Tod als Folge der Sünde. Wir haben es heute Morgen gehört, als wir über das Leiden gesprochen und gehört haben. 1. Mose 3, erst der Sündenfall und dann die Folgen. Vergänglichkeit, Mühsal bis hin zu Staub, zur Staubwerdung des Menschen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das hören sie ja auch immer wieder auf dem Friedhof. Und das ist eben Folge der Sünde, überhaupt die ganze Sterblichkeit und Vergänglichkeit und die Krankheit als Vorboten der Sünde, des Todes. Aber dieser körperliche und vor allem dann auch geistliche Tod, das ist noch nicht das Allerschlimmste, aber, sondern eben der geistliche Tod hängt dann auch zusammen mit der Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott, dem Herrn, der uns einladen möchte, der uns lieb hat. Jesaja 59, Vers 2, da steht dieser erschütternde Satz, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Ja, so radikal, zerstörerisch ist Sünde, sie scheidet uns von Gott. Wohl dem, der einen Heiland hat, der die Verbindung wieder ermöglicht und herstellt. Und das ist nun der nächste Schritt hier. Christus, der Sieger. Wir wollen jetzt ja nicht nur über die Sünde hören, sondern über den Sieg Jesu Christi. Christus errang für uns den Sieg. Er kam auf die Erde, um diejenigen zu erretten, die diese Erlösung dann auch annehmen. Grundsätzlich ist jeder Mensch eingeladen. Aber eben nur die, die es annehmen, werden dann auch gerettet. Sie kennen ja die Weihnachtserzählung aus der Heiligen Schrift. Und da heißt es ja in Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Er ist der Retter, der Heiland. Heißt nichts anderes als Retter, als Erlöser. Und Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, damit meint Jesus dann immer sich selber. Das ist der Würdetitel des Weltenrichters nach Daniel 7 übrigens. Also es heißt nicht einfach nur Mensch, sondern der Menschensohn ist der gewaltige Weltenrichter. Daniel 7, der auf den Wolken des Himmels dann kommen wird, um alles auch in die Herrschaft Gottes des Vaters zu übergeben. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Also bei seiner ersten Ankunft, beim ersten Advent, kam er, um uns zu retten. Bei der zweiten Ankunft oder Wiederkunft wird er kommen, um zu richten, Gericht zu halten. Das müssen wir unterscheiden. Wissen Sie übrigens, was der wesentliche Unterschied zwischen Judentum und Christentum ist? Wer weiß es? Die Juden erwarten ja sie erwarten den Messias, dass er in der Zukunft kommt. Sie glauben nicht, dass er schon gekommen ist, Jesus Christus. Aber wenn er dann kommt, wird er als der Richter kommen. Während für Christen, die an Jesus Christus als den Messias glauben, er gekommen ist als der Erlöser bei seiner ersten Ankunft. Das fehlt hier. Und es gibt allerdings auch eine wachsende Zahl messianischer Juden, die sagen, der Messias war schon da und wird wiederkommen. Aber orthodoxe Juden oder eben ungläubige Juden, ja, ungläubig ist es falsch gesagt, aber im traditionellen Sinne Juden, haben eben leider nicht diese Erlösung in Jesus Christus bisher erlebt. Moslems ja ohnehin nicht, weil sie Jesus als Gottes Sohn ablehnen. Als Erlöser, nur als Propheten wollen sie ihn anerkennen. Da verehren sie ihn allerdings und greifen manchmal härter ein, wo Jesus verlästert wird als manche Christen. Das muss man auch sagen, zur Ehrenrettung der Moslems in dieser Sache. Da war jetzt auch wieder ein gotteslästerliches Schauspiel in Heilbronn, glaube ich, wo Jesus in der Gemeinschaft mit völlig perversen Typen, sage ich mal so, ungeschützt auftritt, als sei das jetzt seine normale Umgebung und er selber sei auch einer davon fast schon. Ich habe selber nicht gesehen, aber man hat Berichte darüber gelesen. Und da haben Christen protestiert, aber auch Moslems, weil er für sie immerhin ein Prophet ist. Aber natürlich, der Teufel ist raffiniert und sagt, er ist eben dann nur ein Prophet. Ja, das war ja der Irrtum Mohammeds, dass er hier das Entscheidende eben dann wiederum verloren hat. Und in 1. Johannes 2 steht ja, wer ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet? Und im Islam und bei den Zeugen Jehovas und bei anderen Gruppen und Sekten wird eben die Gottessohnschaft Jesu bestritten. Das ist antichristlich, ob man es nun selber absichtlich so tut oder nicht, aber es ist Tatsache nach 1. Johannes 2. Jesus ist der Heiland, weil er der Sohn Gottes ist. Gott, der Mensch wird, er erlöst uns. Es ist der einzige Weg zur Errettung und zum Sieg über die Sünde. Der Menschensohn und man kann auch aus anderen Stellen sagen, der Gottessohn, beides in einem, untrennbar, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Johannes 3,17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Er wird auch als Richter kommen, wie gesagt, aber dass sie gerettet werde. Das war der Sinn seiner ersten Ankunft. Und er ist unser Stellvertreter. Sie erinnern sich von gestern Abend, nicht wir müssen Gottes Stellvertreter sein, sondern Gott wurde in Jesus Christus unser Stellvertreter, indem er an unserer Stelle starb. Wir hätten den Tod verdient, nicht er. Wir müssten am Kreuz hängen, nicht er. Aber er hat das Stellvertreten auf sich genommen. Welche Liebe zu uns verlorenen Menschen. Jesaja 53,5, wir haben es auch heute Morgen schon gelesen. Er ist um unserer Missetat, unserer Sünde willen, verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser fröhliche Tausch, wie es Martin Luther mal gesagt hat. Er wird für uns der Sünde, damit wir durch ihn gerechtfertigt werden. Anders ist nochmal etwas ausgedrückt in Galater 3, Vers 13. Da heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn jemand am Kreuz hing, das war für Juden ein Skandal und für die Griechen eine Torheit, 1. Korinther 1. Denn das galt als Fluch, ja. Nur Verfluchte werden am Kreuz aufgehängt. Das steht in 5. Mose 21, 23 im Alten Testament. Aber natürlich, genau deshalb wurde er ja gekreuzigt, weil er diesen Fluch, der uns treffen würde, wegen unserer Sünde, auf sich genommen hat. Er trug die Sünden von vielen. Es gibt manche Stellen, die das dieses Viele auch sagen, weil ja nicht alle leider zu ihm kommen. Hebräer 9, 28, so ist auch Christus einmal geopfert, die Sünden vieler wegzunehmen. Er trug die Last der Menschheit, er wird das Lamm Gottes genannt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat sich selber als Opfer dargegeben und litt und starb, um uns zu erlösen. Jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen, wo es um den Sieg über die Sünde geht. Und zwar in Römer 6. Wer wirklich darum ringt, Sieg über die Sünde zu erlangen, der darf das Kapitel Römer 6 nicht übergehen. Deshalb wollen wir einmal lesen, ab Vers 1, von Vers 1 bis Vers 14. Römer 6, 1 bis 14. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, da wir abgestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus, ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein, weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. In Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, Gehorsam zu leisten seinen Gelüsten. Auch ergebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern ergebet euch selbst Gott als der die Toten lebendig macht, als die, ich kann es ja nicht mehr lesen, aus den Toten lebendig sind und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Steht so da, ja. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, die ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Soweit mal. Nun, was steht hier eigentlich? Wer hat es denn verstanden? Wie und inwiefern und inwieweit ist denn hier die Sünde überwunden? In der Form, dass wir sagen, es gab mal so einen Pastor Anfang des Jahrhunderts, ich habe gar nicht mehr gesündigt, bin da völlig frei davon. Inwiefern kann man das dann sagen oder überhaupt sagen? Aus uns heraus? Oder?
Wir haben mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben. Ja. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir mit ihm lebendig werden. Welcher Vers war das jetzt? Ja, wir sind also in seinen Tod getauft. Über die Taufe wollen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, ob groß oder klein. Taufe bedeutet hier noch was viel tiefergehendes, nämlich das Sterben des alten Menschen. Wie auch immer das jetzt geschieht, entscheidend ist, dass der alte Mensch abgestorben ist, der Sünde. Ja, mit ihm gekreuzigt ist, dass unser alter Mensch...
Problem, Entschuldigung.
Ja?
Darf ich was fragen?
Klar.
Ich habe letztens mit einem Bruder mal diskutiert und der hat also wirklich behauptet, es ist möglich, er hat nicht gesagt, dass er es geschafft hat, sondern es ist möglich, weil er sich zu Vers 6 bezogen, wenn der alte Mensch gekreuzigt ist und dann geht es weiter auf, dass der sündliche Leib aufhöre. Mhm. Also wenn was aufhört, dann hat er das eben so interpretiert, dass es möglich, theoretisch möglich ist, sündlos, vollkommen schon hier auf der Erde zu leben. Ich habe das dann verneint, weil im ersten Johannesbrief steht auch mal
ganz vorhin gelesen. Wer sagt, dass er ohne Sünde macht, Gott? Ja, ich wollte es ja gerade ausdehnen. Das gilt nur insofern, als unser alter Mensch gestorben ist und Christus in uns lebt. Die Vers 14, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, die ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Nur soweit wir unter der Gnade stehen. Das heißt, es hängt nicht von uns ab, sondern von der Gnade Christi in uns, soweit er in uns Raum hat. Denn Christus in uns kann nicht sündigen, aber unser alter Mensch sündigt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten in verschiedene Gemeinden und Richtungen, ist mir bewusst. Im lutherischen Sinne würde man sagen, dass der Mensch Sünder und Gerechtfertigter zugleich ist. Das heißt also, dass wir allein in Christus gerechtfertigt sind, aber unser altes sündliches Wesen uns immer wieder anficht. Aber es ist doch ein Fortschritt hin zum Sieg, auch bei Luther. Es gibt andere Richtungen. Die sage eben, dass dieses Gerechtfertigtsein in der Heiligung dann sehr weit geht, ja, fast schon zum Zustand der Sündlosigkeit, nicht mehr sündigen könne. Aber ich denke, wo man einig sein kann, ist die Sache, dass man sagt, kein Gefallen mehr an der Sünde habe, schlechtes Gewissen, ekliger Geschmack, es macht nicht die Freude, wie es vielleicht früher gemacht hat. Und es ist einem zuwider, es macht einem klar, dass es uns von Gott trennt und vom Reich Gottes ausschließt. Das ist schon ein entscheidender Schritt, eine entscheidende Erkenntnis, die Sünde zumindest reduziert. Bitte?
Der Vers da mag ich nur aus Römer 5, 17, wo es dann unter anderem halt, wie viel mehr werden die, welche empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit herrschen ja. Im Leben durch den einen Jesus Christus. Also das wäre jetzt praktisch schon ein Herrschen über die Sünde. Und dann könnte ja dann zu der Vollkommenheit oder zu dieser Sündlosigkeit eventuell.
Ernst Modersohn hat in seiner Schrift Sieghaftes Leben es so formuliert: Ja, wenn wir ein Siegesleben führen sollten in eigener Kraft, wir müssten es anstehen lassen ewiglich. Aber es kommt nicht an auf unser Rennen und Laufen, sondern auf den Sieg, den Jesus für uns errungen und erstritten hat und den wir uns aneignen können und dürfen durch den Glauben. Sein Sieg ist auch unser Sieg. Es ist nicht unser Sieg durch uns, sondern sein Sieg als unser Sieg durch diese Annahme. Und er sagt weiter, es gibt kein Siegesleben, solange das eigene Ich die Herrschaft führt. Wir können unser Ich nicht kreuzigen und Gott sei Dank, wir brauchen es auch nicht, es ist schon gekreuzigt. Römer 6, Vers 6 eben. Wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Ja, und deshalb ist eine Glaubensstellung. Nur im Glauben können wir das erfassen. Die Erfahrung spricht dagegen, aber der Glaube sollte vor der Erfahrung stehen. Das sagt auch Modersohn, hat mich sehr beeindruckt. Er sagt, du schüttelst den Kopf, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Mein alter Mensch soll mit Christus gekreuzigt sein, dann könnte er mich doch nicht mehr so tyrannisieren. Er gibt mir doch alle Tage noch Beweise davon, dass er lebt. Wenn du so sprichst, machst du einen Fehler, den viele machen. Du willst es erst erfahren, dass dein alter Mensch abgetan ist, und dann willst du es glauben. Aber so geht das nicht. Glauben kommt zuerst und dann erst das Erfahren. Auf das Wort sich verlassen.
Das ist auch so schwierig, dass es überhaupt
gibt. Eben, bestreite ich auch nicht, dass das sehr schwierig ist. Aber einfach glauben, wenn der Teufel mich anficht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Der Teufel hat kein Anrecht auf mich.
Mag jemand so mal einen Tipp, über das in die Praxis?
Ja, ja, sicherlich. Wir gehen ja noch weiter. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Bekennen, Sünden bekennen. In diesem Kreislauf ist vielleicht falsch gesagt, aber in dieser Spannung stehen wir. Wir wissen, wir können nicht aus eigener Kraft sündlos leben, nur soweit die Gnade Christi in uns ist. Aber wenn wir gefallen sind, das war ja im ersten Johannesbrief so deutlich, wenn ihr aber sündigt, so habt ihr einen Fürsprecher und die Versöhnung, Jesus Christus selber, beides. Und das entkrampft uns auch. Ja, wir müssen uns nicht krampfhaft anstrengen. Wir dürfen wissen, er hat es für uns getan. Aus seiner Kraft können wir Sünden vermeiden. Und wenn wir nicht alle vermeiden, da haben wir doch einen Fürsprecher. Aber wir sollen diesem Ziel entgegengehen. Ich will, dass ihr nicht sündigt. Alles das steht in 1. Johannes 1 und 2. Also diese Spannung bleibt in unserem irdischen Dasein, sicherlich. Einerseits, ihr sollt nicht sündigen. Andererseits, wenn ihr sündigt, habt ihr einen Fürsprecher und die Versöhnung. Keine billige Gnade, aber auch kein Perfektionismus in der Form, dass wir sagen, wir als Menschen, wir haben es jetzt erreicht, die anderen nicht. Das ist auch eine gefährliche Sache unter Umständen dann, wo dann der eine sich über den anderen stellt.
Die rote Ampel sagt, du sollst nicht über die rote Ampel fahren. Normalerweise fährst du auch nicht über die rote Ampel. Aber wenn es dann doch mal passiert und du wirst erwischt, gibt es einen Punkt mit Flensburg. Aber nach gewisser Zeit wird er wieder gelöscht. Drei Punkte.
Ja, das Beispiel der roten Ampel.
Jesus war ja ohne Sündiger. Wenn es jetzt jemanden gäbe, der nicht gesündigt hätte in diesem Leben, nehmen wir mal theoretisch an, dann würde sich dann der praktisch fast gleich.
Es gibt Sachen. Es gibt nicht.
Nur Jesus hat nicht gesündigt.
Ja. Ja, aber wenn schon die Erbsünde infiziert sind,
so werden sie nicht mehr. Weil das Sinnlose ist vielleicht gar nicht ganz passend bei Jesus. Weil das heißt, er war versucht wie wir.
Versucht war Jesus, aber er hat nicht, ist nicht gefallen.
Aber er hat keine Sünde.
Ja. Ich möchte jetzt noch drei Gebiete kurz darstellen, bevor dein Bruder Johannes dann uns die Fragen, die restlichen, beantwortet. Sieg über den Satan, Sieg über die Sünde und Sieg über die Welt. Ich knüpfe hier in manchem auch an Ernst Modersohn an, der das auch sehr gut geschrieben hat. Ich empfehle mal auch hier das Büchlein, soweit es noch gibt, Sieghaftes Leben. Telos, kennt es jemand? Hensler, 1980, ich habe hier die dritte Auflage. Es gibt weitere Bücher auch in der Richtung, also auch von anderen Autoren. Aber das ist, denke ich, nüchtern und biblisch fundiert, was er schreibt. Der Sieg über den Satan, der besteht nur darin, dass Christus ihn überwunden hat, der Herr, und nicht wir selber. Wir wären da schnell verloren. Und er hat ein Anrecht auf uns, soweit wir nicht zu Jesus gehören. Er hat aber kein Anrecht auf uns, wenn wir in Jesus geborgen sind und in der Gemeinschaft mit ihm stehen, sein Eigentum sind. Sünde trennt uns natürlich von Gott und verschafft ihm immer wieder Anrechte. Aber wenn wir Vergebung haben, deshalb sollen wir die Sünde bekennen, nicht stehen lassen, dann hat er eben kein Anrecht. Und wenn mich auch schon mal ein Bruder angerufen hat, er hat mir jetzt gefallen und ich möchte es auch bei mir selber nicht ausschließen, dann sage ich ihm und mir und uns allen, nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Die Sünde bekennen und weitergehen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich gern gehen lässt, liegen bleibt. Und das will uns der Teufel einreden. Ja, jetzt bist du ja verloren, hat keinen Sinn mehr, gib's doch auf. Das ist raffinierte Taktik. Da hat Luther immer wieder ein Tintenfass nach dem Teufel geworfen. Als Symbol gedacht dann auch, um zu sagen, geh weg, du hast sowieso kein Anrecht auf mich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und um dem Satan hier zu widerstehen, muss unser ganzes Leben, gerade auch was vergangen an Sünde vorliegt, unter der sühnenden Kraft des Blutes Jesu stehen. Wir müssen vollkommen gedeckt sein durch sein Blut. Es ist Kraft in dem Blut. Bitte jetzt nicht magisch verstehen, ja, sondern durch das Opfer Jesu Christi. Nicht irgendwelche Blutverschreibungen oder was, das wäre ein schlimmer Irrtum, sondern das Erlösungsblut Jesu, indem wir das im Glauben fassen. Und bitte? Das Tintenfass hat Luther nur einmal geworfen. Und wann war das?
Du hast gesagt, er ist immer wieder
geworfen. Ja, ich dachte.
Das war
auf der Wart. Du hast gesehen sogar.
Der Fleck wird immer wieder nachgemacht.
Fleck wird immer wieder drauf gepinselt. Okay. Also die Frage des Tintenfasses, die ist jetzt aber hier nicht zentral. Dann sollten wir eben gründlich aufräumen, nicht mehr mit der Finsternis zusammenhängen. Und eben gerade okkulte Dinge auch ans Licht bringen. Ich habe auch ein Büchlein über Okkultismus gezeigt, wie man hier herausfinden kann. Ich möchte es jetzt nicht alles hier wiederholen. Jedenfalls gehört dazu, auch okkulte Sünden, wie auch alle anderen Sünden, erkennen durch das Wort Gottes, im Lichte des Wortes Gottes. Sich also von allen okkulten Gegenständen trennen, auch Bekanntschaften, soweit die uns zurückziehen würden. Überhaupt sündige Beziehungen, die es vielleicht schon gab, die nicht vor Gott in Ordnung waren. Soweit wir nicht selber so gekräftigt sind, dass wir wieder missionarischen Menschen begegnen können, gilt es, da vorsichtig zu sein. Erstmal Abstand halten, wenn wir dann aber so viel Kraft vom Herrn haben, in der Gemeinschaft und Liebe zu ihm stehen, dann können wir wieder missionarisch auf andere zugehen. Aber sonst sich von der Finsternis trennen, alles, was uns in Satans Reich zurückziehen will. Modersohn schreibt wörtlich, wer sich scheut, seine Sünden zu bekennen, bleibt mit dem Teufel unter einer Decke. Und da kann von einem Sieg nicht die Rede sein. Ja, die sollten wir bekennen vor Gott, dem Herrn. Und wie gesagt, ein Seelsorger kann eine Hilfe sein. Kein zwingendes Gesetz, das würde ich nicht draus machen. Aber es hilft, weil die Sünde sucht immer die Finsternis. Ja, und wenn sie ans Licht kommt, das gefällt ihr und es gefällt dem Teufel gar nicht. Einander, ja. Ja, steht auch da. Aber jetzt nicht jedem, nur wer wirklich vertrauenswürdig ist und auch schweigen kann. Ja. Sonst machen wir unter Umständen schlimme Erfahrungen, wenn dann plötzlich die Nachbarn Dinge erzählen, die an sich nur der Seelsorger gewusst hat. Also ich hoffe, dass ihr solche Erfahrungen nicht machen musstet, wie es mir schon gegangen ist. Dann, also Sieg über den Teufel, dann Sieg über die Sünde. Wie gesagt, ich kämpfe gegen die Sünde, sagt mancher, aber von einem beständigen Sieg weiß ich nichts. Das ist nicht meine Erfahrung. Und wir haben ja vorhin gehört, im Glauben festmachen, auf das Wort Vertrauen, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast einen Fürsprecher, einen Erlöser, einen Versöhner. Glaube an ihm, bleibe in ihm, dann wirst du Gnade empfangen. Wir haben Römer 6 gehört. Ich zitiere nochmals hier aus Modersohn, weil es so gut hier formuliert ist. Er berichtet von sich selber. Das hat mich sehr beeindruckt. Hier, da lese ich mal gerade eine Passage vor. Lieber will ich gar nichts als ein Leben von Fallen und Aufstehen, wo man in der einen Stunde sündigt und in der nächsten bereut und wieder sündigt und wieder bereut. Es kam so weit, dass ich überhaupt an einer vollen Erlösung zweifelte und mit Misstrauen diejenigen betrachtete, die davon redeten, weil ich mir sagte, die haben die volle Erlösung sicher auch nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Modersohn war übrigens ein gesegneter Gottesmann, dessen Werk hat viele Bücher auch geschrieben, geistlichen Inhalts, die heute auch noch vielen Menschen helfen. Und dann sagt er weiter, doch Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, erbarmte sich meiner und gab mir Licht durch seinen Geist und durch sein Wort, so dass ich heute bekennen darf, mein Frieden und meine Ruhe sind heute viel tiefer als vor Jahren mein Unfrieden und meine Unruhe. Und das kam so, mein Blick fiel auf Römer 6, haben wir gerade gehört. Und es war, als ob zu gleicher Zeit ein Licht von oben auf dieses Kapitel fiele. Was mir so lange dunkel und verschlossen gewesen, das wurde mir auf einmal wie durchsichtig. So leicht, so klar, so köstlich, dass es mir vorkam wie ein neues Evangelium. Aber bitte jetzt richtig verstanden. Jeder Vers war für mich verschmachteten und verirrten Menschen wie ein Stück Himmelsbrot, wie ein Lichtstrahl aus der oberen Welt. Ich saß und aß wie Jonathan im Wald von dem Honigseim und meine Augen wurden immer heller. Es war mir sonnenklar, hier und hier allein ist der Weg, auf dem man von Sieg zu Sieg geht. Hier habe ich das Geheimnis eines siegreichen Lebens gefunden. Ohne Römer 6 zu verstehen und zu leben, kann man unmöglich ein Christ sein, der mit Freuden singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und ich bin tief davon überzeugt, der Teufel hat es auf nichts so sehr abgesehen, als gerade darauf, diese Wahrheiten, die uns ein siegreiches Leben geben, zu verdecken. Er, also der Teufel, hat nichts dagegen, wenn man den Leuten viel von Heiligung predigt und diese Wahrheit in Römer 6 umgeht. Er ist sicher, der Teufel ist sicher, dass bald alle diese Heiligungsleute müde am Wege liegen werden. Denn es gibt nichts Ermüdenderes, als aus eigener fleischlicher Kraft erringen zu wollen, was nur der heilige Gottessohn erringen konnte. Das ist der Irrweg bei manchen Heiligungsrichtungen, dass man auf die eigene Kraft am Ende dann doch setzt. Ich wiederhole, es gibt nichts Ermüdenderes, als aus eigener fleischlicher Kraft erringen zu wollen, was nur der heilige Gottessohn erringen konnte. Und eine solche Stellung ist sehr gefährlich, denn Entmutigungen verschließen das Ohr. Wir können die ganze Heiligungslehre, die biblische Heiligungslehre jetzt, in das Wort des Apostels Paulus zusammenfassen: Sterben wir mit, so werden wir mit leben. 2. Timotheus 2, Vers 11. Sterben wir mit Christus, werden wir mit Christus leben. So viel wir Todesgemeinschaft mit Jesus haben, so viel Lebensgemeinschaft haben wir mit ihm. Das Alte stirbt, das Neue steht auf. So muss es also dem Kind Gottes nur um den Tod zu tun sein. Das heißt, es muss allen Dingen wie ein Toter gegenüberstehen. Der Sünde, der Welt, dem Teufel gestorben. Und dies ist auch der Mittelpunkt von Römer 6. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit ihm der Sünde gestorben und darum gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, frei von ihr, aber auch nur insofern natürlich und aber dann insofern auch wirklich. Frei von ihr und haltet euch nun im Glauben in dieser Stellung. Eine Glaubensstellung, wie Modersohn treffend sagt. Man bleibt darin nur, solange man sich im Glauben für gestorben hält.
Wie heißt es bitte?
Sieghaftes Leben.
Ach, das ist
leider nicht, habe ich nur selber. Aber das kriegt man sicher noch an die Quarisch, liebe Teller Bibliothek oder irgendwo wird es schon stehen. Aber es gibt viele, kann man mal gucken, es gibt viele Bücher auch in der Richtung, aber Modersohn finde ich wirklich auch hier hilfreich. Wichtig, der Kernsatz, man bleibt nur darin nur, solange man sich im Glauben für gestorben hält. Ist natürlich, bitte nicht verwechseln, nicht leiblich gestorben. Geistlich der Sünde, dem Teufel, gestorben. Der mit Jesus Gekreuzigte spricht, ich habe das Todesurteil des alten Menschen unterschrieben, ich habe nichts mehr mit dem zu tun, was ihm angehört. Und deshalb können wir folgern, auch wie Modersohn sagen würde, dass das Ich-Leben und das Sündenleben unzertrennlich zusammenhängen, aber beides nicht zusammenpasst mit dem Leben in Christus. Das ist das Schwerste sicherlich, das eigene Ich erniedrigt zu finden. Und Gott schickt dem einen leichtere Führung und dem anderen schwerere, damit unser altes Ich abstirbt. Das ist nur zu unserem Guten. Das heißt nur nicht, dass wir überhaupt nicht mehr existieren oder so, bitte nicht falsch verstehen, sondern in Galater 2,20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Christus in uns lebt, hat unser Ich eine ganz neue Qualität. Das Christus-Ich tritt an die Stelle des Adam-Ich, des Alten selbst. Und das ist viel herrlicher als alles, was wir uns überhaupt als natürlicher Mensch vorstellen konnten. Dieses neue, herrliche Ich. Gott selber in uns, wenn man so will. Aber nicht wir Gott, sondern Gott in uns durch Christus. Und da hängt dann auch der Gehorsam zusammen gegenüber Gott und seinem Wort, gegenüber dem Geist Gottes. Und nur noch zwei abschließende Abschnitte, weil euch Modersohn so gefällt, lese ich noch abschließend das vor, bevor dann der Bruder Johannes noch zu uns spricht. Das heißt, vorher möchte ich auch noch ein Gedicht vortragen. Dann darf er was sagen. Modersohn schreibt noch, wir müssen in Wahrheit unter der Gnade stehen, wie in Titus 2,11 geschrieben steht. Unser ganzes Wesen muss von der Gnade durchdrungen und durchwärmt sein, so dass, wenn Versuchungen und Anfechtungen auf uns einstürmen, sie in uns keinen Boden mehr finden. Und es bringt ein wunderschönes Bild vom Frühling hier. Wie der im Mai etwa noch fallende Schnee auf dem schon erwärmten Boden sogleich zu Wasser wird, so dürfen die kalten Schauer der Lieblosigkeit, der harten Urteile, der Schmach und Verachtung von Seiten der Menschen, in dem durchwärmten Herzen keinen Boden mehr finden. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Wenn wir das als Gnade erkennen können, wie viel Niederlagen würden wir uns und anderen ersparen. Aber gerade hier ist das Spital der Frommen. Aber wir halten fest, wie der im Mai etwa noch fallende Schnee auf dem schon erwärmten Boden gleich zu Wasser wird, so dürfen die kalten Schauer der Lieblosigkeit, harten Urteile und so weiter, in einem durchwärmten Herzen, durch Gott, sein Wort, seinen Geist durchwärmten Herzen, keinen Boden mehr finden. Das sollte gleich hinwegtauen. So stark sollte die Gnade in uns brennen, dass all diese sündigen Dinge hinweggeschmolzen werden. Ein schönes Bild, nicht, für die Gnade. Und dann eine Erfahrung, die er berichtet, aber auch schon der mittelalterliche, meines Erachtens gläubige Schriftsteller Thomas von Kempen in seinem sehr viel gelesenen Buch Die Nachfolge Christi, übrigens im Verlag der Liebenzeller Mission wieder aufgelegt worden. Sicherlich, er war noch im Mittelalterleben, das war noch nicht reformatorisch in dem Sinne, aber er hat viele geistliche Wahrheiten überliefert, die auch von evangelischen Christen auch heute noch auch gelesen werden. Da sagt er eben, wenn eine Sünde dich anficht, du musst gleich beim ersten sie beim Schopf packen und abhauen. Ja? Nicht so richtig sich dringend weiden, sich noch ausmalen und dann wird der Gedanke langsam zur Intention und dann die Intention schließlich zur Tat. Sondern schon, wenn der Gedanke auftritt, beten, Herr, das ist nicht von dir, nimm mir das weg, reinige mich und bewahre mich durch dein Blut. Modersohn drückt es so aus. Wir müssen unter der Zucht des Geistes stehen, das heißt im Geist wandeln. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Es machen sich gefährliche Regungen geltend. Aber gerade bei den ersten Regungen heißt es, ich bin dir gestorben. Da ist der Boden, auf dem der Sieg erfochten wird. Nicht warten, bis es in uns brennt und lodert, sondern die ersten Regungen ertöten, der bösen Lust auf den Kopf treten, das Auge ausreißen, wenn es uns ärgert, ebenso Hand und Fuß abhauen, wenn sie zum Fall gereichen. Wir können uns das Leben leicht oder schwer machen, je nach der Art, wie wir kämpfen. Wer im Geist wandelt, bekommt einen Feldherrenblick. Er weiß, in welche Situation uns eine einzige Bewegung, ein unerlaubter Gedanke oder Blick bringen kann. Muss ich da jetzt Beispiele nennen oder begreifen wir, was gemeint ist? Das kann sich auf viele Gebiete beziehen. Das, was uns anficht zur Sünde, wenn wir immer wieder uns drin weiden, wenn wir Dinge betrachten, die uns verführen, zum Beispiel auf verschiedenen Gebieten, dann sind wir auch selber schuld, wenn es in uns zunimmt. Aber wenn wir schon die Ursachen beseitigen, aus unserem Leben möglichst verbannen, wir können nicht jedem sündigen Gedanken entfliehen oder Anblick, der uns verleitet. Für den einen sind es Glücksspiele, für anderen sind es sexuelle Dinge, für den dritten sind es irgendwelche geistigen Fantasien, philosophischen Systeme oder was auch immer, oder Bilder oder irgendwas, was uns beschäftigt oder ablenkt vom Wort Gottes. Fernsehen auch für viele, vielleicht heute für die meisten eine Gefahr. Das habe ich auch mit Bildern schon angedeutet. Da kommen nicht immer unbedingt die geistlichsten Gedanken. Und die Frage ist halt, wenn ich auf dem Gebiet schwach bin, ob ich nicht dieses von der Wurzel schon abschneide. Für mich vielleicht nicht für andere, aber für mich selber. Wer im Geist wandelt, bekommt einen Feldherrenblick, sagt Modersohn. Er weiß, in welche Situation uns eine einzige Bewegung, ein unerlaubter Gedanke oder Blick bringen kann. Und wenn Jesus sagt, das Auge ausreißen, meint er das ja nicht jetzt so zu verstehen, dass wir zum Augenarzt gehen und sagen, machen Sie jetzt mal mein Auge raus. Sondern er meint das, was uns durchs Auge zu Fall bringen will, diese Dinge ausreißt aus unserem Leben. Oder übers Ohr, es kann auch Musik sein, bestimmte Arten, die okkulten Hintergrund haben, was auch immer. Muss ich dann diese Platten oder CDs zu Hause haben? Man kann ja viele Beispiele nennen. Nur wer der Welt gekreuzigt ist wie Paulus, kann die Welt besiegen. Ihre Lust kann ihn nicht anziehen und ihr Hass nicht abstoßen. Der mit Jesus Gekreuzigte ist tot für das, was der Welt ihr Leben ist, nämlich Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen, 1. Johannes 2,16. Er braucht das nicht mehr. Denn erstens, so schreibt Modersohn, hat er keine Organe mehr für diese Dinge, weil sie mit Christus in den Tod gegeben sind und durch den Glauben darin erhalten werden im Tod. Und zweitens hat er etwas Besseres in Jesus, der das eigentliche Leben ist. Nicht nur etwas vom Leben haben, sage ich hier, sondern das Leben haben, dass Jesus Christus der Herr selber ist. Wir haben alles, was die Welt zu haben meint, vollkommen in Christus. Die Welt hat immer nur Bruchstücke, die dann oft noch durch die Sünde entstellt sind. Aber wir haben alles vollkommen in Christus. Sieg über die Welt. Jetzt schließe ich mit diesem, ist an sich kein Gedicht, aber ich habe das mal auf einem Verteilblatt gefunden, möchte es uns wiedergeben. Wahrer Sieg, vielleicht haben Sie es auch schon gelesen mal. Damit möchte ich dann überleiten zum Bruder Johannes. Wahrer Sieg. Ich muss jetzt nicht lange reden, aber was da auf dem Herzen liegt. Und wenn auch jemand anderes was ergänzen will, bitte ist noch die Möglichkeit, auch hier vorne. Was ist wahrer Sieg? Das sind schon harte Sachen, harte Aussagen zum Teil, wenn man das jetzt wirklich mal umsetzt, was hier alles steht. Jesus Christus triumphieren lassen über das eigene Ich, das ist Sieg. Schon mal das Grundlegende hier. Aber liebe Geschwister, das macht uns auch gelassen, wenn wir nicht an unserem Ich festleben müssen. Ich, Lothar Gassmann, ich muss jetzt immer gut dastehen und alles. Nein, wenn ich das erleben darf, der Herr führt mich auch in Tiefen, er lässt auch zu, dass Menschen über mich Gerüchte erzählen oder mich verspotten oder verlassen oder was auch immer. Und wenn man das dann erdulden kann und trotzdem noch leben darf und den Herrn verkündigen darf, gerade auch in den Tiefen, das ist an sich, und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für viele von uns, die das schon erlebt haben. Wenn man das lernen darf und muss, das ist Sieg. Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst und man dich mit Fleiß in die Ecke stellt und du kannst dich darunter beugen und dich freuen, das ist Sieg. Sag das mal den Schülern in der Schule. Ja, wenn sie in die Ecke stehen. Wie ist denn das in der Schule? Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst und man dich mit Fleiß in die Ecke stellt und du kannst dich darunter beugen und dich freuen, das ist Sieg. Das heißt, dem Ich abgestorben sein. Empfindlichkeit ist immer ein Zeichen, dass unser Ich noch sehr lebendig ist. Ich muss auch zugeben, ich bin auch manchmal empfindlich. Es ist immer dieser Kampf auch zwischen Fleisch und Geist.
Ich habe 1000 Mal im Morgen im Opfer, wenn ich das schaffe.
Moment, ihr müsst so beten, dass der Herr Jesus, ja, dass der Herr Jesus in uns schafft. Wir selber schaffen es ja nicht. Hast du jetzt gesagt, der Herr Jesus schafft oder der Eckhart schafft? So kann man sagen unter Umständen. Aber kann er sagen, danke Herr Jesus, dass du schaffst in uns. Ja, ja, ich. Ja, ja. Jetzt wird es noch härter. Wenn du Beleidigungen und Demütigungen mit Liebe begegnen kannst, das ist Sieg. Ja, ich hatte ja mal ziemlich einen Clinch, auch mit der Kirche, mal ein Beispiel. Und da kommt man manchmal schon in Hass rein, ja, gegen Bischöfe und solche Leute. Will jetzt keine Namen nennen. Aber dann hat mir mal ein alter Pfarrer angerufen, haben Sie auch schon für Ihre Feinde gebetet, ja. Und da habe ich gesagt, nee, das habe ich an sich noch nicht gemacht. Ja, dann tun Sie es doch mal. Das ist an sich das, was wir tun sollen, auch wenn es noch so schwer fällt. Und das macht von unserer Seite die Bahn offen zur Versöhnung. Ob es die andere Seite dann so tut, das ist die andere Frage. Aber wir von unserer Seite können und dürfen das tun, aber nur durch die Kraft des Herrn. Wenn du für jegliche Nahrung, ob es viel oder wenig ist, dankbar sein kannst, das ist Sieg. Ja, denken wir da auch an die Menschen in Hungergebieten. Ich muss gestehen, ich habe heute hier 4 Stück Torte gegessen. Musste jetzt kommen. Hier unten, da gibt es gerade im Badhotel ein Sonderangebot, 9,99 €, so viel Kuchen und Kaffee, wie Sie wollen. Noch bis Ende Februar, hier für die Kurgäste, wichtig. Natürlich dürfen wir dankbar sein, wenn es mal so Angebote gibt. Bei 4 musste ich dann aufhören, da ging es einfach nicht mehr weiter. Aber da steht ja, wenn du fähige Nahrung, ob es viel ist, dankbar sein kannst oder wenig ist. Aber wisst ihr, andere, die leiden wirklich Hunger. Ob die dann immer danken können, wir wollen uns da jetzt nicht drüber stellen, gell? Aber trotzdem, es gibt vielleicht auch mal Notzeiten und dass wir dann noch dankbar sind, dann gilt es ja wirklich. Auch für uns hier, nicht nur in Afrika dann. Ja, und jetzt geht's weiter. Das sind auch Fragen an mich, nicht nur an euch. Wenn du mit jeder Kleidung, jedem Klima, jeder Gesellschaft und jeder Lebensstellung oder Situation, in die dich der Herr Jesus Christus führt, zufrieden sein kannst, das ist Sieg. Auch mit jedem Klima, auch heute. Waren wir alle zufrieden mit dem Wetter heute? War schön, ja, das freut mich aber. Es gibt kein unpassendes Wetter, nur unpassende Kleidung. Genau. Es ist übrigens offen den ganzen Abend schon, hast du schon gemerkt? Aber es ist euch trotzdem angenehm, oder? Ja, also mit jedem Klima. Da müssen wir auch manchmal Kompromisse schließen. Den einen ist zu heiß, den anderen zu kalt. Ja. Wenn du jede Laune oder Missstimmung bei anderen, nicht nur bei dir, bei anderen, und jede Verspätung und Untreue von anderen ertragen kannst, ohne dich zu ärgern, das ist Sieg. Gut, bei Untreue müssen wir jetzt mal, ich denke, Ehebruch ist da jetzt nicht involviert. Aber Untreue, wie man es eben erleben kann, Enttäuschung über Menschen generell, wenn man das alles ohne zu hadern ertragen kann, ohne sich zu ärgern, das ist Sieg. Und ich bin schon ziemlich barmherzig geworden, auch mit Geschwistern, weil ich auch manchmal denke, die sollten mit mir auch barmherzig sein über Stimmungen, Launen, Missstimmungen, wenn man gerade so in die Arbeit vertieft ist und dann kommt einer und stört einen und dann kommt gerade noch ein Anruf und man dann immer gleich so gut gelaunt ist und sich und umschalten kann. Ne? Oder wenn du in der Kabine sitzt, dann kommt immer jemand und willst gerade was machen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das dann manchmal ist. Und ja, einfach gegenseitig barmherzig miteinander sein und wir wissen ja, der Bruder, die Schwester ist jetzt gerade im Stress oder vielleicht deshalb auch schlecht gelaunt, aber es ist nicht böse gemeint unbedingt dann. Wenn du jede berechtigte und unberechtigte Zurechtweisung, Beschwerde oder Tadel ertragen und annehmen kannst, ohne dich zu rechtfertigen, das ist Sieg. Nun, manchmal müssen wir uns vielleicht doch rechtfertigen, wenn wirklich Jesus dann verlästert würde, wenn die Gemeinde kaputt ginge oder irgendwelche Anklagen sind. Ich will es nicht pauschalisieren, aber trotzdem für uns selber. Es heißt ja in der Heiligen Schrift mal, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Rechtfertigung kann manchmal dann auch wieder so zerstörend sein, dass es nur noch Gräben gibt und Streit und Krieg und alles Mögliche. Vielleicht ist einfach mal besser zu schweigen oder gar nicht weiter zu diskutieren, auch Zurechtweisungen anzunehmen. Wenn du jedem Angriff, jeder Verfolgung, jeder Verleumdung, jedem falschen Urteil über dich in der Liebe Jesu Christi begegnen kannst, das ist Sieg. Das heißt nicht, dass wir hier gar nicht Stellung nehmen. Das heißt hier, das ist ja jetzt nicht aus der Bibel, aber einfach mal, was jemand so aufgeschrieben hat, aus der Erfahrung, denke ich, heraus. Aber doch eine tiefe Weisheit, wenn du jedem falschen Urteil, Verleumdung über dich in der Liebe begegnen kannst, der Liebe Jesu. Also nicht widerschalten, wenn wir gescholten werden. So steht es in der Bibel. Das, was der Herr getan hat, ist uns vielleicht auch geschenkt. Ich habe das auch mal praktiziert, als mir der Stuhl vor die Tür gesetzt wurde, damals auch in der Kirche. Stand ich auch vor der Frage, soll ich jetzt Gerichte einschalten? Dann haben Brüder gesagt, durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Gott hat einen anderen Weg für dich, nimm es einfach so an. Und so war es dann auch. Das persönliches Zeugnis in dieser Frage. Wenn es dir nie daran liegt, dich selbst oder deine Werke hervorzuheben, das ist Sieg. Ja, davon war ich auch nicht immer frei, muss ich leider zugeben, liebe Geschwister. Allein schon, wenn man die Prospekte von vielen Büchern dann verteilt, ist man immer wieder in der Versuchung, Mensch, so viel habe ich geschrieben, man kann es manchmal gar nicht selber glauben. Ich will es jetzt aber auch nicht hervorheben, weil wenn es Gott nicht geschenkt hätte, dann wäre es auch nicht entstanden. Das ist ein Gnadengeschenk. Und es hat auch jeder seine Gaben und seine Werke. Und das sollen wir, so wie es Gott will, in der Stille tun und ihm den Dank dafür geben und die Ehre. Und das Nächste, da geht es dann auch um die Ehre. Wenn du nie nach Ehre von Menschen trachtest, von Menschen, und wenn du ungenannt und unbekannt bleiben kannst, das ist Sieg. Naja, wir wollen jetzt nicht immer auf Menschen schießen, da schießt man sich jetzt auch gern ein, liebe Geschwister. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ob es jetzt Kohl oder Rau oder wer immer ist. Manchmal tun sie mir auch leid, das muss ich auch sagen, weil wenn man nachforschen würde, würde man bei jedem Mensch was finden. Ja. Ja?
Also meine Frau hat gesagt, sie findet es hoch, was hat sie gesagt? Ich finde es sehr gut von Kohl, dass sie die Namen der Spender nicht nennen.
Welche Gründe auch immer dahinter stehen mögen. Aber da können dann natürlich auch Gründe dahinterstehen, jetzt mal spekulativ gesagt, dass er unter Druck gesetzt wird von den Leuten, dass da vielleicht noch ein riesiges Ding dranhängt, wer weiß, was das alles noch ist. Ob es jetzt wirklich nur das Ehrenwort ist. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Es sind traurige Verflechtungen. Und Politiker sind natürlich vielleicht mehr gefährdet als andere. Deshalb würde ich mich schwer tun, jetzt da einen Stein zu werfen. Weil Politiker, die im Rampenlicht stehen, die Interessenvertreter sind, die deshalb auch mit vielen Menschen in Kontakt kommen, die ihnen dann vielleicht auch mal was zuschieben. Ja. Ich will da gar nicht den Stab reden. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie sowas abläuft. Und ob wir dann immer gefeit wären. Natürlich, ich nenne jetzt auch keine Namen. Aber trotzdem, in der Politik, wenn das jetzt schon angesprochen wird und überhaupt, auch in der Kirche und in Freikirchen und wo auch immer, es soll jedem eine Warnung sein, dass die Dinge früher oder später doch ans Licht kommen können und wie steht man dann da, ja, wenn irgendwas dann doch auskommt, Gott weiß es ohnehin, unser Herr. Aber wenn es dann auch noch die Menschen erfahren, obwohl das nicht so wichtig ist, wie wenn es Gott weiß, ja. Aber selbst das, da sieht man, wie schlimm das dann endet. Wenn du nie nach Ehre von Menschen trachtest und wenn du ungenannt und unbekannt bleiben kannst, das ist Sieg. Und das Letzte hier, wenn du allem eigenen sterben kannst, deinem Willen, deinem Recht, deiner Ehre, deinen Gefühlen, deinen Wünschen und Vorstellungen, und zwar, damit Jesus Christus sein Leben durch dich leben kann, das ist der Sieg, der dir Frieden schenken wird. Wer es fassen kann, der fasse es. Aber entscheidend, der Friede Christi, in dem Christus sein Leben durch uns lebt. Und es gibt nichts glücklicher Machendes, als wenn der Herr durch uns wirken kann und sein Werk tun kann. Das erlebst du auch immer wieder. Und zwar, ob es jetzt durch praktische Dinge ist, oder durch Vorträge, durch Predigtdienste, durch Hausarbeit, durch was auch immer, egal wo wir jetzt stehen. Jeder Dienst hat seine Würde und Gottesdienst beginnt schon im Haushalt und beim Kloputzen und er endet auch nicht beim Predigtdienst. Jeder Dienst hat seine Würde und da gibt es auch keine Unterschiede vor Gott. Alles, was im Glauben und in der Liebe zu Gott und den Menschen getan wird, hier aus dem Glauben heraus, ist ein Gottesdienst im weitesten Sinne. Bruder Johannes Bricke aus Kornweiler, aus unserer Gemeinde, er würde gerne auch noch was sagen. Ich habe ihn auch darum gebeten und bitte euch auch noch offenes Ohr.
Ja, ich freue mich auch an dem Abend. Wir haben ja ein kostbares Thema. Eigentlich das herrlichste Thema, wenn man sich genau überlegt, was es gibt in der ganzen Welt. Weil es gibt es eigentlich nirgends, dass wir wirklich vom Christ und vom Sieg hören dürfen. Viele, die rennen natürlich in der Welt, bei Spiele vor allem, da geht es ja immer darum, sind alle begeistert, wer gewinnt. Und der gewinnt, über den freut man sich natürlich. Gut, wenn man es natürlich für die andere gestimmt hat oder so, ist einem schade. Aber es geht einem doch darum, dass man gewinnt. Und man möchte doch auch im Leben nicht verlieren, letztendlich. Und für mich war das auch ein Grund, warum ich eigentlich Christ geworden bin. Weil ich habe nirgends gesehen, dass die Menschen wirklich gewinnen in dieser Welt. Für mich war es auch Frage, ja, für was lohnt es sich zu leben? Und da war ich so 19, habe Ausbildung gemacht als Bauzeichner und da bin ich so ans Ende von der Ausbildung gekommen, 2,5 Jahre etwa gelernt gehabt bis dahin und habe gesehen, jetzt schließe ich dann meine Ausbildung ab. Und was mache ich dann? Dann arbeite ich vielleicht die nächsten 40 Jahre als Bauzeichner, schön und gut, aber war's das? Ist das alles? Und da habe ich gedacht, ah nee, eigentlich... Das kann nicht alles sein. Und da ich auch so als Christ schon oder in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, dann war für mich das schon an manche Stelle so, hat mich der Herr auch so gefragt, möchtest du mir folgen? Und da habe ich schon auch gesagt, einmal, da war ich 6 Jahre alt, hat mich eine Schwester gefragt, ja und du hast doch auch den Herrn Jesus lieb, gell? Und ich, ja, ja. Aber gleich im Herzen, das war mir, das habe ich gemerkt, das war eigentlich nicht ganz aufrichtig. Irgendwo war das ein leichter Zweifel. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Und weil ich dann doch gemerkt habe, eigentlich ist das doch das Gute. Und da habe ich gemerkt, schon ein Stück weit, ja, das wäre eigentlich das Richtige. Und ja, dann auch so Konfirmation, da verspricht man ja auch, dass man jetzt mit Jesus leben möchte. Und das war mir auch nicht so einerlei. Also, das war mir schon wichtig, dass das nicht nur einfach so ein Liebebekenntnis ist oder so, sondern dass das wirklich auch, dass ich dahinter stehen darf. Und ja, so habe ich das dann auch erlebt jetzt so, dass also im Bewusstsein einfach das auch, was man sagt, dass das doch auch gelten möchte. Nicht nur einfach dahingesagt ist. Ja, und dann habe ich ja so in der Jugendarbeit ein bisschen mitmachen dürfen. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, was man auch gerade gehört habe, ich habe so eigene Wünsche und eigene Ideen. Und ah, das würde ich gern machen und jenes. Und dann halt auch das mit dem Beruf. Und da habe ich gemerkt, immer mehr eigentlich so, wenn ich den Weg mit dem Herrn gehen möchte, dann muss ich ihn ganz gehen. Wenn ich ihn so halb gehe, ach, ich bin Christ, ja, man nennt mich Christ. Und ich mache so in meinem Herzen doch, was ich will. Damit merkt, das geht nicht gut. Wie wir es auch heute gehört haben. Entweder ganz oder gar nicht. Und weil ich auch gemerkt habe, das lohnt sich letztendlich nicht. Da habe ich nur äußerlichen Schein, vielleicht als Christ, aber das Leben habe ich doch nicht. Und dann habe ich gedacht, dann lieber ganz in der Welt, weil das hat keinen Wert. Und dann habe ich so geguckt, ja, für was lohnt sich denn zu leben? Habe ich das gesehen, für die Arbeit, ach. Ja, habe dann meine Chefs, meine Abteilungsleiter anguckt, die dann Bauingenieure waren und die sich eingesetzt haben, die haben studiert und sind jetzt engagiert. Und dann habe ich aber gesehen, die haben sich zwar eingesetzt und auch über Jahre, aber ich habe gemerkt, die haben nicht zu dem Friede für ihre Seele gefunden. In diesem. Und das habe ich eigentlich doch gesucht. Nicht nur irgendwas zu machen, ob das jetzt einfach ist oder dann auch was Besseres, sondern wirklich, für was es lohnt. Und ich habe gemerkt, die Arbeit letztendlich kann es auch nicht sein. In der Arbeit werde ich nicht die Erfüllung finden. Da wird man zwar ausgefüllt und beschäftigt, aber das Leben werde ich darin nicht finden. Ja, dann, für was lohnt sich's dann? Und dann natürlich auch, denkt man dran, ja, Frau zu haben und Familie und Kinder. Und das ist ja auch was Gutes, genauso wie die Arbeit ist auch was Gutes, das uns Gott gegeben hat. Ja, und dann habe ich so Ehepaare angeschaut, die so, also um die 50 waren sie vielleicht, schon einige Zeit zusammen gewesen. Und dann habe ich so gemerkt, ja, die Ehe ist schon was Gutes, hat Gott gegeben. Und ich habe dann aber doch gemerkt, darin werde ich auch letztendlich nicht den Friede finden. Es ist zwar vieles Gutes und Schönes auch, was Gott da hineinlegt, aber den Friede für meine Seele werde ich darin nicht finden. Und tja, ja, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, so, es gibt ja auch Religionen, außer östliche Sachen, und dann habe ich immer mehr gemerkt, das ist alles so nach außen, hört sich das so ein bisschen interessant an, aber dahinter ist doch entweder eine Lehre, dass das nur Worte sind, und dahinter ist eigentlich letztendlich nichts Rechts mehr. Und da waren nur zwei Worte aus der Schrift, auch noch aus dem Johannesevangelium, so wie ich heiße. Aber die waren ein Licht in dieser dunklen Zeit. Das eine war, wozu Jesus gekommen ist. Sagt er, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dieses Wort, das war wie so ein Licht in dieser dunklen Zeit. Dazu ist Jesus gekommen, was wir auch gerade schon gehört haben. Das Leben. Nicht nur etwas vom Leben und dieses genießen, dieses haben. Und wenn man es hat, ist man doch nicht zufrieden. Dann jagt man gleich wieder zum Nächsten, weil das brauche ich auch noch. Und zum Frieden findet man doch nicht. Ja, und dann sagt Jesus dieses, dazu bin ich gekommen, sagt ein Mensch in dieser Welt. Dazu ist er gekommen. Und da merkt man auch schon etwas von diesem Anspruch, von dem wir auch geteilt haben, etwas, dass Jesus wirklich einzigartig ist. Ja, und das Zweite, das war, dass Jesus gesagt hat, meine Lehre ist nicht von mir, ist nicht meine Idee. Hab nicht ich mir überlegt, und jetzt könnt ihr das annehmen oder auch nicht. Er sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jemand hat Jesus gesandt, und wenn jemand will, dessen Willen tun, der wird es merken, ob das von Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Ui, gewaltige Worte. Also das hat mich beschäftigt und war für mich dann wie eine Einladung. Wenn jemand will, Gottes Willen tun, der wird es merken, ob das von Gott ist. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Das ist schon wie Einladung. Komm, komme zu mir und dann wirst du das merken. Dass das nicht nur Theorie ist oder Idee, dann wirst du es erfahren. Und dann wird es in dir eine Gewissheit werden, dass du nicht nur irgendwas halt machst und eine Religion hast, du bist dann vielleicht evangelisch, sage manche, oder ich bin katholisch, sondern dann wirst du wirklich es erfahren, dass das das Leben ist. Ja, und dann war aber Gelegenheit, wo der Herr mir gesagt hat, guck, da kannst du das festmachen. War mein Jugendtag, 87 war das, weiß ich noch genau, weil der hat mich schon vorher vorbereitet. Guck, da kannst du das klar machen. Ich wusste auch gleich, das hat einige Konsequenzen. Ich wusste schon vorher, wenn ich diesen Weg wirklich gehe, da muss ich einiges in Ordnung bringen. Hat mir der Herr gleich geschenkt, was da alles so ein bisschen im Arge war und so. Und wo ich wusste, oh, da muss ich hingehen. Und auch Menschen, zuerst Gott natürlich um Verzeihung bitte, dass man da gereinigt wird durch sein Blut. Und wo ich auch wusste, die Schuld, die steht auch noch zwischen mir und einem Mensch, dass das dann auch rein wird. Das war also ein Hindernis ein bisschen. Und das andere, das eigene, dass ich meinen eigenen Weg gehen will. Das war eigentlich fast noch das Schwerste, wie du auch gesagt hast. Das ist eigentlich der größte Brocken, dass ich das eigene, mein eigenes Wollen Gott hinleg und sag, Herr, mach du damit, was du willst, ich vertraue dir. Du meinst es gut. Zuerst habe ich noch so gedacht, ach, ich weiß eigentlich schon ganz gut, was gut für mich ist und was das Richtige wäre. Aber ziemlich bald gemerkt, ja, das fängt schon bei der Arbeit an, da habe ich gemerkt, da weiß ich letztendlich doch nicht so ganz, was das Richtige und das Beste ist. Und dann auch bei Ra. Wichtige Entscheidung natürlich, ich sage als die zweitwichtigste Entscheidung, da hat auch jemand sich darüber schon mal gewundert, allerdings ein Weltmensch, die zweitwichtigste Entscheidung im Leben ist die auch des Partners, des Ehepartners. Und dann habe ich gedacht, ah, da weiß ich vielleicht schon ganz gut, was das Richtige ist. Mit 19 oder 18. Und dann habe ich aber mehr gemerkt, oh, eigentlich sollte ich die Erfahrung haben von jemandem, der schon vielleicht 80 ist, damit ich jetzt mit dieser Erfahrung die richtige Entscheidung treffen könnt. Weil ich gemerkt habe, also ganz genau weiß ich das dann doch nicht. Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist ja noch einer, der hat noch viel mehr Erfahrung. Nicht nur 80 Jahre, der hat Lebenserfahrung von, der hat uns ja geschaffen. Und dann habe ich gemerkt, ah, dem kann ich doch wirklich vertrauen. Und da habe ich gemerkt, die entscheidende Frage bei mir war, vertraue ich wirklich Gott? Vertraue ich Jesus, dass er es gut mit mir meint? Und da habe ich gemerkt, oh, ich glaube schon, dass Gott mich liebt, aber dass er es gut mit mir meint, auch in diese Fragen, habe ich gemerkt, da vertraue ich Gott eigentlich nicht richtig. Man sagt es vielleicht, ach, ich glaube an Gott und ich vertraue ihm, aber ob ich wirklich glaube, dass er es gut mit mir meint, daran habe ich gemerkt, das war noch nicht so ganz da. Aber dann bin ich zu der Überzeugung gekommen, Gott meint es wirklich gut mit mir. Und dann habe ich auch freudig diesen Weg doch gehen dürfen. Nachher habe ich so gemerkt, wie der Herr mich da Schritt für Schritt geführt hat. Und ich bin dann so dankbar geworden. Und dann habe ich es auch erlebt. Dann hat der Herr Reinigung geschenkt von manchem, was nicht recht war in der Vergangenheit. Hat mir das vergeben, habe ich es ihm bekannt, er hat es vergeben. Musste auch zu manchen Menschen sie um Verzeihung bitten. Und der Herr war wirklich gnädig. Aber da in diese Wege, Dinge in Ordnung zu bringen, dass die in Ordnung kommen. Und auch im Licht dann bestehen können. Dann habe ich auch gedacht, wenn ich dann mal von Jesus erzähle, womöglich. Und dann sitzt der oder der da. Und der erinnert sich, ach ja, ja, damals und so. Und dann wusste ich genau, die Dinge, die werden ein Hindernis sein. Auf dem Weg, als Christ mir auch vorher von Spende und so Sachen gehört, das was nicht richtig läuft. Es ist so wichtig, dass die Dinge geordnet werden im Licht Gottes, damit sie uns nicht nachher ein Hindernis sind. Und der Feind uns nachher sagt, was, du willst da als Christ gehen? Und dann kommt irgendjemand, der weiß das, zack, und schnappt ihn. Haben wir da gehört, also gut, beim Präsidenten von den USA war ja auch so eine Sache. Und da merkt man, wie wichtig die Dinge sind, dass die bereinigt werden. Dass wir doch Gott Raum geben, wo er uns Licht gibt. Dass wir wirklich auch einen klaren Weg gehen dürfen.